Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Recht trifft soziale Wirklichkeit, der Sockless Podcast. Auch in unserer zweiten Staffel beschäftigen wir uns weiter mit der Kinder- und Jugendhilfe im Umgang mit Radikalisierung und Extremismus. Im Projekt Rafik untersucht das Sockless dieses Feld in Kooperation mit dem Deutschen Jugendinstitut und Cultures Interactive. Gefördert wird das Projekt vom Bundesprogramm Demokratie Leben des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Dürfen Eltern ihre Kinder im Sinne radikaler Weltanschauung oder radikal religiöser Überzeugung erziehen? Über diese Frage sprach ich mit Thomas Meisen in der ersten Folge unseres Podcasts. Dabei wurde klar, dass das Erziehungsgrundrecht, welches die deutsche Verfassung den Eltern garantiert, zugleich durch das Wohl ihres Kindes begrenzt wird. Da Kindeswohl und Kindeswohlgefährdungen zentrale Aspekte der Arbeit der Fachkräfte in der Kinder- und Jugendhilfe sind, wollen wir uns diese noch einmal genauer anschauen. Dabei geht es vor allen Dingen um die Frage, ob religiös fundamentale bzw. religiös begründete radikale Erziehungsweisen das Kindeswohl in spezifischer Weise gefährden. Sprechen kann ich dazu mit Professor Dr. Heinz Kindler. Er leitet die Fachgruppe Familienhilfe und Kinderschutz am Deutschen Jugendinstitut und ist zudem seit fast 30 Jahren psychologischer Sachverständiger in familiengerichtlichen Verfahren. Mein Name ist Leon Andrea Brandt und hier ist Recht trifft soziale Wirklichkeit, der Sockless Podcast. Hallo Herr Kindler, schön, dass Sie da sind.
Hallo Herr Brandt, ich freue mich auch.
Es soll uns ja heute um Fragen des Kindeswohls und eben möglicher spezifischer Kindeswohlgefährdung beim Aufwachsen in extremistisch eingestellten Familien gehen. Ich würde aber, bevor wir da hinkommen, gerne ein paar Schritte vorher anfangen und zunächst einmal den individuellen Glauben in den Blick nehmen. Und da stellt sich mir als erstes die Frage, inwiefern eine religiöse Grundüberzeugung der Eltern das Erziehungsverhalten überhaupt beeinflussen kann.
Ja gut, das ist ein Thema, wo es international sehr viele Forschungen gibt, in Deutschland weniger, wie Sie wahrscheinlich wissen oder wie viele wissen, ist Deutschland im internationalen Vergleich ein relativ religiöses Land. Also wir haben relativ wenig Erwachsene, die sich einer Kirche oder einer Religion zugehörig empfinden. Wenn man die Befundlage insgesamt anschaut, dann geht eine religiöse Orientierung oder kirchliche Gebundenheit von Eltern eher mit einem positiven, kindeswohlbezogenen Erziehungsverhalten einher. In der Regel sind Menschen, die sich religiös interessieren oder kirchlich gebunden wissen, zugleich Menschen, die der Familie einen relativ hohen Stellenwert beimessen im Verhältnis zu anderen Lebenszielen wie Karriere oder Ähnlichem. Und ich glaube, man könnte auch sagen, dass eine religiöse Orientierung schon nochmal den Wert von ethischen Prinzipien in der Erziehung betont, was in der Regel, nicht in jedem Einzelfall, aber in der Regel sich positiv auswirkt. Außerdem könnte man, denke ich, noch darauf hinweisen, dass eine religiöse Orientierung der Eltern auch vielfach auf die religiöse Orientierung der Kinder ausstrahlt, natürlich nicht völlig ungebrochen. Manche, die zuhören, haben vielleicht religiöse Eltern, empfinden sich selber nicht so und vice versa. Aber es gibt einen solchen Zusammenhang und eine religiöse Orientierung hilft Kindern in Krisen und in Problemen, auf alle Fälle Orientierung und innere Ressourcen zu finden. Also würde ich sagen, es gibt mehrere Gründe, warum insgesamt es da einen positiven Zusammenhang gibt.
Genau, das war auch gerade schon ein Aspekt, den ich noch ansprechen wollte, nämlich wenn wir das Ganze nochmal umdrehen und halt eben aus Perspektive der Kinder schauen, was würden Sie sagen, inwiefern hat eine religiöse Überzeugung eine Bedeutung für Menschen in der Kindheit oder auch gerade in der Adoleszenz?
Nun gut, wir haben ja Befunde dazu, die es im Übrigen schon lange gibt, dass Kinder, die sich mit Glaubensüberzeugungen auseinandersetzen, das auch in Zeiten, wo ihnen Ansprechpartner fehlen, als Dialogmöglichkeit einsetzen. Also dass es einen inneren Dialog mit transzendentalen Kräften, Personen oder wie man es nennen möchte, gibt, was auch gerade Kindern in schwierigen Situationen helfen kann. Und es ist natürlich eine gemeinsame Überzeugungsbasis für Eltern, Kinder, in Teilen auch für die Gesellschaft, was es Kindern erleichtert, sich zu orientieren.
Jetzt haben wir bereits schon über die grundsätzliche Bedeutung gesprochen, die Religion, Religiosität für die unterschiedlichen Familienmitglieder haben kann, auch in der Dynamik innerhalb der Familie. Um uns jetzt noch ein bisschen näher an die spezifische Frage von Kindeswohlgefährdung beim Aufwachsen in religiös begründet extremistischen Familien heranzurobben, würde ich gerne nochmal auf den ebenso zentralen wie komplexen Kindeswohlbegriff eingehen. Wie würden Sie den beschreiben in aller Kürze?
Das ist eine in mehrfacher Hinsicht unlösbare Aufgabe. Also das mit der Kürze ist ja sowieso schon. Aber ich meine, grundsätzlich ist es natürlich so, wir haben in unserer Gesellschaft eine extrem lebhafte Debatte, und zwar auch schon seit langem, was eigentlich Kinder brauchen, um gut aufzuwachsen. Und der Staat hat nicht wirklich ein positives Ideal formuliert. Er hat verschiedene Aspekte herausgegriffen, Bindung, Kontinuität und Ähnliches, die wir im Rahmen von Kindeswohlprüfung, also wenn der Staat in Form der Gerichte in die Verlegenheit gerät, Entscheidungen treffen zu müssen zwischen Eltern, die sich nicht einigen können, die man da auf alle Fälle berücksichtigt. Trotzdem sind da die Freiheitsgrade groß. Wir haben aus wissenschaftlicher Sicht Möglichkeiten, zumindest für einzelne Bereiche zu sagen, was dem Kindeswohl dient. Ich betone deshalb, dass das immer einzelne Bereiche sind, weil Wissenschaft lebt davon, dass sie halt genau sagt, was sie untersucht, mit welchen Methoden, welche Aspekte und mit welchen Ergebniskriterien, während der Kindeswohlbegriff ja per se sehr umfassend ist. Das wiederum hat zur Folge, dass wir aus wissenschaftlicher Sicht entweder nur in Bereichen, wo wir extrem viel Befundlagen haben, oder halt nur sehr vorläufig Aussagen treffen können. Also wir wissen, dass es für Kinder gut ist, wenn sie emotionale Sicherheit erfahren, also bei Belastung sich an jemanden wenden können, wenn es so kindbezogene Regeln gibt, die aber nicht völlig unveränderlich sind, also wo je nach Alter Kinder auch mitsprechen können, wenn es Gewaltfreiheit gibt und ähnliche Dinge. Also insofern gibt es einen Rahmen, aber es gibt keine Definition von positivem Kindeswohl, die für alle gültig ist.
Im Gegensatz dazu gibt es ja für die Kindeswohlgefährdung eine gängige Definition, die vom Bundesgerichtshof entwickelt wurde und auch immer weiter perpetuiert wird in der Rechtsprechung. Und demnach ist eine Kindeswohlgefährdung, um das auch nur noch hier mit in die Debatte einzubringen, ich zitiere, eine in einem solchen Maße vorhandene Gefahr, dass sich bei der weiteren Entwicklung im Falle eines ungehinderten Geschehensablaufs eine erhebliche Schädigung des Kindes mit ziemlicher Sicherheit voraussehen lässt. Das heißt, wir haben eine Situation, wo wir eine Prognoseentscheidung treffen aufgrund der Informationen, die man zum gegebenen Zeitpunkt haben kann. Wenn wir jetzt mit diesem Wissen um Kindeswohl, um die auch Weitläufigkeit des Kindeswohlbegriffs, um die Schwierigkeit, das eindeutig zu fangen, auf religiöse Kindererziehung blicken. Was würden Sie denn sagen, Herr Kindler, wo fängt es an, dass die Religiosität der Eltern zulasten des Kindeswohls geht?
Also zunächst einmal vielen Dank, dass Sie überhaupt die Definition gebracht haben. Ich treffe ja auf Fortbildungen immer wieder auf die Situation, dass Fachkräfte denken, es ist so ein unbestimmter Rechtsbegriff, und weil es ein unbestimmter Rechtsbegriff ist, kann er nicht definiert sein, und denen nicht klar ist, dass Unbestimmtheit halt nur bedeutet, dass der Gesetzgeber davon absieht, das in einem Gesetz zu definieren, sondern das eben den Gerichten und der Fachpraxis überlässt. Das bedeutet natürlich auch, dass da gewisse Entwicklungen immer möglich sind, dass das eben nicht so festgeschrieben ist wie ein Gesetz, obwohl auch Gesetze sich natürlich ändern können. Nebenbei bemerkt, Sie zitieren die Formulierung des Bundesgerichtshofs. Tatsächlich ist die Formulierung aber älter, gab es auch schon im Kaiserreich und ist tatsächlich ein Plagiat. Ist nämlich abgeschrieben von John Stuart Mill, einem liberalen Philosophen in England, der genau diese Definition nahezu wortgleich verwendet hat, um zu erklären, wann in einer liberalen Gesellschaft in die Rechte eines ansonsten freien Einzelnen eingegriffen werden darf. Ich sage das deshalb, weil die liberale Philosophie im England des 19. Jahrhunderts halt im Wesentlichen eine utilitaristische Definition war, das heißt eine, wo es um die Konsequenzen von Handlungen geht. Und das haben wir eigentlich in unserer Rechtsordnung nicht überall. das so stark auf die Konsequenzen elterlichen Verhaltens abgestellt wird, wie bei der Kindeswohlgefährdungsdefinition. Und eben auch ganz klar gemacht wird, es geht nicht darum, dass Eltern irgendwas Ungünstiges tun oder irgendwas Schädliches, sondern es geht um erhebliche Schädigungen. Natürlich ist das nicht abstrakt zu definieren, sondern diese Beurteilung der Gesamtsituation eines Kindes, was bedeutet, dass da viele Informationen zusammenfließen und wir nicht abstrakt eine genaue Grenze festlegen können. Jetzt vielleicht aber auch mal auf Ihre Frage eingeht. Ich wollte das bloß zum Hintergrund noch mal erläutern, weil mir das manchmal im Kopf umgeht. Aber jetzt auf Ihre Frage eingehend. Ja, natürlich kann eine religiöse Orientierung der Eltern an verschiedenen Stellen in Konflikt geraten mit den Wünschen, Zielen und Bedürfnissen von Kindern. Das bedeutet nicht, dass das in jedem Fall eine Kindeswohlgefährdung ist. Sie haben ja ausdrücklich gefragt auch nach dem Vorfeld oder, glaube ich, gesagt, Sie wollen sich an die Frage heranrobben. Und man hat zum Beispiel die Situation, dass viele Religionen ja argumentieren mit transzendentalen Autoritäten, die bestimmte Dinge festlegen, wie sie zu sein haben. Auch wenn in der Regel die Religionen annehmen, dass es da Auslegungsspielräume gibt, haben wir doch immer wieder Eltern, die Regeln dann sehr exakt glauben, umsetzen zu müssen. Und nachdem die großen Gesetzesreligionen, ja, das nun schon eine Zeit her ist, dass die entstanden sind, spiegeln sich da häufig einfach Erziehungsvorstellungen früherer Gesellschaften, die, wenn sie auf unsere heutige Situation übertragen werden, halt möglicherweise nicht so völlig passen. Also denken Sie zum Beispiel an die Sexualitätsvorstellungen christlicher Kirchen oder die teilweise sehr geschlechtsdifferenten Vorstellungen im Islam, wo eben klar von der Geschlechterhierarchie zumindest in einigen Teilen des Korans ausgegangen wird. Das schafft Situationen, vor Körperstrafen will ich jetzt noch gar nicht und deren Akzeptanz will ich jetzt noch gar nicht reden, die eben in Konflikt geraten mit Können, mit Bedürfnissen und Wünschen von Kindern.
Jetzt haben Sie auch ja schon direkt ein paar Beispiele genannt. Lassen sich da Kategorien bilden, also so Überkategorien von potenziellen Kindeswohlgefährdungen im Zeichen von religiös extremistisch eingestellten Eltern?
Also empirisch gibt es auf alle Fälle ein paar Punkte, die immer wieder zusammen auftreten. Am besten untersucht ist das im Fall christlich-fundamentalistischer Eltern, weil es da die meiste Rechtsprechung zugibt, in unserer Kultur, aber auch in quasi anderen Gesellschaften. Und da gibt es manchmal so einen Zusammenhang zwischen A, der Akzeptanz von Körperstrafen, B, der Ablehnung, also nicht nur Akzeptanz von Körperstrafen, sondern auch dem Einsatz von Körperstrafen, B, der Ablehnung von bestimmten medizinischen Behandlungen und Vorsorgemaßnahmen, die als Eingriff in göttlichen Willen gedeutet werden und C, einer sehr autoritätsfixierten Vorstellung, wo die Mitsprachemöglichkeiten, die unsere Rechtsordnung Kindern in Abhängigkeit von ihren Verständnismöglichkeiten und Fähigkeiten einräumt, wo das ignoriert wird. Also diesen Dreiklang sehen wir da immer wieder.
Und können Sie das vielleicht noch mal ein bisschen plastisch machen an Beispielen, diese Kategorien?
Na gut, ich habe zum Beispiel vor einigen Jahren eine ganze Serie von Fällen begutachtet aus so einer religiösen Sondergruppe, die Kinder tatsächlich relativ häufig mit Ruten geschlagen haben. Es waren nicht sonderlich verletzungsträchtig, die Kinder wurden alle amtsärztlich untersucht, Verletzungen wurden dabei nicht festgestellt, aber die Körperstrafen waren so häufig und so drückend, dass das für viele Kinder, mit denen ich dann sprechen konnte, auf alle Fälle ein Anlass war, sich keine Rückführung zu den Eltern zu wünschen, wohl Kontakte zu den Eltern, aber eben kein Leben in deren Verantwortungsbereich. Es gab auch Ablehnung von schulmedizinischen Behandlungen, was in weiten Teilen zulässig ist, aber immer da, wo es halt akute Behandlungsbedürfnisse von Kindern gibt, die dann missachtet werden, eben auch kritisch werden kann. Und klar war auch, dass die Kinder aufgewachsen sind in der Vorstellung, dass es eigentlich keine Möglichkeit gibt, elterliche Autorität anzuzweifeln. Und ich erinnere mich noch sehr gut, wie eine der Pflegemütter mir dann erzählt hat, dass die beiden Pflegekinder, die sie aus dieser Gemeinschaft übernommen hatte, in der Schule Kinderrechte durchgenommen hatten und die Kinder völlig von den Socken waren, dass Kinder A, Rechte haben, B, nicht geschlagen werden dürfen, weil sie das aufgrund ihrer isolierten Aufwachsensbedingungen bislang völlig anders verstanden hatten.
Würden Sie sagen, dass diese Kategorien, die Sie jetzt benannt haben, sich auf alle Formen von extremistisch ausgeübter Religiosität anwenden lassen? Also finden die sich bei allen Formen extremistischer Religiosität oder lassen sich da auch nochmal grundlegende Unterschiede machen zwischen den Religionen?
Also es ist schwer, da Religionen zu typisieren. Was aus meiner Sicht tatsächlich häufig vorkommt, was aber einfach mit der Zeit, in der die Gesetzesreligionen entstanden sind, zu tun haben, ist die Bejahung der Körperstrafe. Das, glaube ich, gibt's immer wieder. Was ein spezielles Problem vielleicht gar nicht so sehr oder nur in Teilen der religiösen Schriften, sondern jedenfalls eher der Tradition ist, ist, dass wir in zumindest Teilen der islamischen Welt halt wirklich auch Akzeptanz haben des Hintanstellens der Bedürfnisse vom Mädchen bis hin zu Formen von Beschneidung, die nicht immer religiös verbrämt werden, aber doch manchmal. Was jetzt im zumindest katholischen Bereich religiös meines Wissens nach nicht legitimiert wird. Das wäre insofern eine Besonderheit.
Wenn ich mir jetzt nochmal diese unterschiedlichen Gefährdungsmomente, die Sie ja benannt und auch beschrieben haben, anschaue, also beispielsweise soziale Isolation oder eben auch körperliche Strafen als in Anführungszeichen Erziehungsmethoden, dann würde ich vermuten, das sind ja eigentlich Formen von Kindeswohlgefährdung, die auch bei Familien auftauchen können, die nicht primär religiös geprägt sind. Würden Sie sagen, dass hier den Fachkräften aus der Kinder- und Jugendhilfe eigentlich bereits bekannte Probleme in neuen Gewändern begegnen?
Ja, es gibt schon eine besondere Problematik, wenn das von den Eltern religiös verstanden wird oder religiös begründet wird. Und die Problematik liegt daran oder darin, dass es für die Eltern halt schwierig ist, dann Kompromisse zu schließen, weil, wenn sie es so verstehen, dass eigentlich eine letztbegründende Macht das so will, dass sie sich so verhalten. Das heißt nicht, dass man nicht manchmal mit den Eltern trotzdem einen Kompromiss machen kann. Manche sind dann durchaus bereit, auch auf Vorstellungen des Staates einzugehen. Aber sie müssen jedenfalls diesen Schatten oder diese Grenze überspringen. Und das ist auch so von der Gesprächs- oder der Beratungsstrategie halt, denke ich, ein zentrales Merkmal oder ein zentrales Problem, dass die Eltern alle versuchen müssen, einen Weg zu gehen oder einen Weg zu finden, der zwischen ihren Überzeugungen und den Anforderungen der Gesellschaft aus ihrer Sicht halt gangbar ist. Ja, und manche der Wege sind aus unserer Sicht im Bereich der Kindeswohlgefährdung, aus ihrer Sicht aber notwendig. Und manchmal gelingt es im Gespräch, da Verständnis zu wecken. Manchmal gelingt es auch die Idee, dass das ungebrochen einfach so göttlicher Wille ist, zu hinterfragen, aber natürlich nicht immer. Und das ist was man bei anderen Gefährdungsfällen, wo man halt häufig eher Eltern in ihrer Überforderung sieht oder in fehlgeleiteten Vorstellungen, die man ohne weiteres hinterfragen und wo man versuchen kann, andere Lösungen zu finden, was da halt schwerer ist, weil eben Mächte eine Rolle spielen, an die sich die Eltern gebunden fühlen.
Jetzt haben Sie auch einen Aspekt angesprochen, den ich ganz zum Schluss nochmal besprechen wollte, nämlich den Beratungskontext, also den Kontakt mit den Familien. Das ist ja eine der zentralen Fragen, die uns im Rahmen des RAFIG-Projektes beschäftigt, wie die Fachkräfte aus der Kinder- und Jugendhilfe gerade mit diesen Familien gut in Kontakt kommen können. Wie müssen denn Angebote, die auf diese Familien abzielen, gerade mit Blick auf die spezifischen Bedürfnisse der Eltern und Kinder angesichts der Religiosität ausgestaltet sein, damit die Angebote am Ende auch bei den Familien ankommen, damit die angenommen werden?
Also ich meine, da die Fallgruppe bislang zumindest nicht sehr groß ist, ist die Bandbreite empirischer Erkenntnisse beschränkt. Das heißt, vieles von dem, was ich jetzt sage, sind halt Erfahrungswerte oder Berichte von Kolleginnen und Kollegen, die sich bei, wenn wir mehr Forschung dazu hätten oder bekommen, vielleicht nochmal ein bisschen anders darstellen. Ich meine, grundsätzlich ist es natürlich so, wenn ein gewisses Verständnis oder eine gewisse Kenntnis von religiösen Gedankengebäuden auf Seiten der Fachkräfte vorhanden ist, erleichtert es auf alle Fälle das Gespräch. Nicht in dem Sinne, dass man annimmt, dass dann alle Eltern mit einer bestimmten Religion gleich sind, was sie ja offenkundig nicht sind, sondern dass das einfach Vorstellungswelten sind, mit denen sich die Eltern wahrscheinlich beschäftigt haben, wo sie sich vielleicht zum Teil mehr oder weniger dran gebunden fühlen. Jetzt, wenn man das nicht hat, weil man in der Regelstruktur als Grundschullehrerin oder Schulsozialarbeiterin halt nicht ohne weiteres jetzt nebenbei sich noch verschiedene Religionen aneignen kann in ihren Erziehungsvorstellungen, dann ist es auf alle Fälle schon mal gut, wenn man ein geklärtes Verhältnis zur eigenen Religiosität hat. Also es ist schwierig für Eltern mit jemandem, für die Religion eine ganz wichtige Rolle in ihrem Leben spielt und die zum Beispiel überlegen, weil sie Schulpflicht dann ablehnen, das Kind von der Schule zu nehmen und staatliche Sanktionen zu erdulden, wenn die mit jemandem zu tun haben, von dem man überhaupt nicht weiß, ob die Person ein geklärtes Verhältnis zur Religion hat, ob die Religion gut oder schlecht oder dergleichen findet. Also ein gewisses Maß an Sprechfähigkeit dazu finde ich auf alle Fälle gut. Und der dritte Punkt, den ich immer anraten würde, ist, dass man eben nicht allzu sehr in Schubladen denkt und auch Menschen, die sich selber jetzt zum Beispiel eher als konservativ-islamisch bezeichnen würden, man nicht einfach denkt, man weiß schon, was die denken. Man hat vielleicht eine Vermutung, aber es bedarf immer der kommunikativen Erklärung, ob die Eltern das jetzt tatsächlich so sehen oder nicht. Ob sie bereit sind, da vielleicht auch von ihrer Haltung abzuweichen, selbst wenn sie nicht begeistert sind oder es vielleicht auch nicht richtig finden, aber eben abwägen und denken, insgesamt ist es für ihre Kinder besser, wenn sie dieses oder jenes zulassen. Also diese drei Elemente, wenn es geht, Information über Informiertheit über die religiöse Welt, B, ein geklärtes Verhältnis zur eigenen Religiosität und C, das, was wir im RAFIG-Projekt halt Neugier nennen, dass man eben ins Gespräch geht, wie seht ihr das, worauf könnt ihr euch einlassen. Und das vierte, das man jetzt als einigermaßen, also nicht vielleicht selbstverständlich, aber als grundlegend ansehen würde, ist halt das Verständnis dessen, was wir mit Kindeswohlgefährdung meinen und wo wir dann auch gegebenenfalls in der Pflicht sind, zu intervenieren, wenn eben Kinder isoliert werden oder wenn schwerere Körperstrafen eingesetzt werden.
Herr Kindler, vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Das war der Sockless-Podcast. Mit Professor Dr. Heinz Kindler vom Deutschen Jugendinstitut sprach ich über Fragen des Kindeswohls und der Kindeswohlgefährdung beim Aufwachsen in extremistischen Familien. Mit der nächsten Folge endet die zweite Staffel unseres Podcasts. Zeit, um noch einmal einen Blick auf zentrale Ergebnisse aus dem RAFIG-Projekt zu werfen. Vorstellen wird uns diese Zeynep Fakir, die ebenfalls am Deutschen Jugendinstitut arbeitet. Ich freue mich, wenn Sie wieder mit dabei sind. Gefördert wird das RAFIG-Projekt vom Bundesprogramm Demokratie Leben des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Alle Folgen des Sockless-Podcast können Sie jederzeit nachhören auf allen üblichen Podcast-Plattformen. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, sagen Sie es gerne weiter. Und wenn Sie Feedback, Anregungen oder Kritik für uns haben, schicken Sie diese gerne an podcast@soclus.de.